Radio Decca FM. Und hier sind Howie und Chris.
Servus, liebe Leute, liebe Rallye-Fans, moin moin und hallo allerseits, was geht ab? Ey, hier ist Howie wieder im Studio mit meinem besten Magger, dem Grizzy. Was geht, Mann?
Ey, heute endlich die Welt wieder in Ordnung, wir beide ja, am Start, ja. Beide im Studio und nicht irgendwie in den Bergen auf Dienstreise oder sonstiges,
ja.
Und können hier schön, ja, so langsam Richtung Endspurt, ey, wir biegen langsam auf die Zielgerade, noch nicht ganz, aber wir können das hier schön zelebrieren und haben heute wieder richtig feine Sachen für euch im Gepäck.
Ja. Ganz kurze Werbung, Leute, bei Dacca FM. Ihr wisst ja, wir müssen ja auch den Bums irgendwie finanzieren. Ne?
Wenn Sie aber jetzt anrufen, dann bekommen Sie zu Ihrem Dacca FM-Shop.
Aber wenn wir kluge Geschäftsleute wären, dann würden wir jetzt hier irgendwie für eine Drogerie oder für irgendeine Nahrungsergänzungsmittel Werbung machen. Wir machen natürlich wieder nur für unseren Laden Werbung. Und ich habe es schon mal erwähnt. Und das ist ganz ehrlich, Leute, bisher stecken wir ja nur rein. Aber wir lieben ihn trotzdem und ihr liebt ihn auch, denn ihr habt fleißig bestellt. Vielen, vielen Dank an alle da draußen. Auch vor allem ganz besonderen Dank an die, die jetzt nicht zum ersten Mal, sondern zum echt mehrfachen Mal schon bestellt haben. Ihr habt sogar unsere Turkana-Taschen habt ihr euch gegönnt. Mega geil, das hat uns sehr, sehr gefreut. Aber auch, dass unsere neuen Dacca FM-Shirts und Hoodies und so weiter ankommen.
Da muss ich auch immer sagen, ne, so bei diesen Dacca FM-Sachen, das ist ja schon so dolle ein bisschen mein Baby. Und also wirklich über jeden Verkauf und so. Und finde das so krass, irgendwie geil.
Ja.
Ziehen das an und laufen damit rum. Und ich finde das auch echt schön zu sehen, wenn ich überlege, als wir angefangen haben, da haben wir das halt so gemacht. Und wenn ich jetzt sehe, hier auf dem Discord, ne, also von den Patronen vom Bearcast, ey, da wird richtig diskutiert über die Dacca und da werden auch News geteilt, teilweise bevor wir den Podcast raushauen und so. Und das freut mich wahnsinnig so, ne, dass ihr da so Anteil habt und so. Und ich denke, geil, genau darum ging's uns ja so ein bisschen, das Ganze wieder so, ja, ein bisschen aus der Kiste zu holen und so. Und das bedeutet mir echt viel,
Ja, eine ganz besonderen Gruß, wie gesagt, an die Patronen, an die Leute, die direkt in der Bears-Bubble sind, die hier fleißig auf dem Discord über die Fahrer, über die Ereignisse bei der Decca und auch über unseren Podcast diskutieren. Also es macht uns so eine Freude und Chris, ich weiß, und ich sag's ja immer wieder, du sagst ja immer so, das ist ja unser Ding, ist es auch, ne? Aber du bist hier wirklich die treibende Kraft bei Dacca FM und deswegen auch von mir nochmal ein herzliches Dankeschön, dass du hier uns allen so eine schöne Zeit machst. Ich bin gern Teil davon.
Ne? Ja,
das
danke
wollte ich
dir.
Einfach nochmal sagen.
Dankeschön.
Ja.
Ja.
Gut.
So
viel dazu.
Genau, der Werbeblock haben wir damit oder so. Nur, nein, haben wir noch nicht ganz. Und zwar, Leute, denkt dran, ne, bis Freitag um 0 Uhr. Nee, 24, ist das dann 24 oder 0? 24, vermutlich. Also bis der Freitag zu Ende ist und in den Samstag übergeht, gibt es noch 10% auf alle Klamotten im Shop mit dem Code DACA24.
Leute, ich habe auch schon zugeschlagen. Ich habe sogar ohne Code zugeschlagen, weil ich zu doof bin. Und nein, wir kriegen die Klamotten nicht umsonst, weil wir müssen ja auch dann trotzdem bezahlen. So. Also ich meine, das ist ja unser Kapital. Also es ist dumm. Man denkt immer so, Mann, da hast du ein Autohaus, ne? Da kriegst du ja mal kostenlos Audi TT, ey. Mega, ne? Nee, du musst ja auch bezahlen.
Ja. Wie ist das da so? Wie ist dieser Spruch? Von wegen, da beißt sich die Maus selber in den Schwanz oder so irgendwas? Nee, die Katze, ich weiß nicht.
Irgendwie nee, es heißt, da beißt sich die Enduro selber in die Stolle.
Ja.
So sagt man bei uns
Rallye Mäuse. Ja, ich bin nicht
man
so
kennt
gut
es,
mit Sprichwörtern.
Ja. Ne? Wäre auch ein guter Sticker, finde ich, für den Koffer so. Naja. Ja. Leute, wir haben heute wieder volles Programm. Kleiner Ausblick, was heute passiert, zu welchem Zeitpunkt ihr noch auf gar keinen Fall schon abschalten dürft, denn wir reden jetzt gleich ein bisschen über das Thema Girl Power bei der Dacca. Dann reden wir über die Stage 9 und über die Stage 10. Es gibt einige Überraschungen wieder und ich kann es schon mal spoilern. Unser Freund Tobi, Tobi Price
war natürlich. Das ist echt kompliziert, ne?
Ja, Mist, ey. Das ist natürlich. Tobi ist unser echter Freund. Mit Tobi Price wären wir einfach gern befreundet. Den kennen wir leider persönlich noch nicht, ne? Was nicht ist, kann ja noch kommen. Der kommt jetzt langsam. Die Maschine has started, würde ich mal sagen. Und das ist ja wirklich schon oft so gewesen, dass der hinten raus nochmal richtig attackiert. Und da wird heute einiges wirklich, kommen in der Richtung. Und dann haben wir, Grisi, möchtest du sagen, wir haben heute wieder ein richtiges Highlight, ein Interview.
Ja, Und zwar mit einem der, ja, vielleicht Sterne der Wüstenrallye-Szene der Zukunft, Bradley Cox. Der hat sich Zeit genommen, ist am Restday aufgenommen worden. Normalerweise kriegen wir das ja so ein bisschen aktueller hin, aber dieses Jahr ist es wirklich katastrophal mit dem Internet, mit dem Empfang in den Biwaks und so. Deshalb am Restday aufgenommen und da schalten wir dann ganz zum Schluss einmal rüber und quatschen ein bisschen mit Bradley. War ein cooles Gespräch auf jeden Fall und wünsche euch schon mal viel Spaß damit.
Viel, viel Spaß damit und Chrissy, du hast ja gerade noch nicht erwähnt, wir bieten besonderen Service für diejenigen, die nicht so gut Englisch können. Du wirst ganz am Ende, jetzt brüche dir die Arbeit aus, du hast noch nicht aufgenommen, ja. Aber du wolltest noch mal in ganz wenigen Sätzen ganz am Ende nochmal zusammenfassen, was da so, um was es da ging und vielleicht nochmal einen Kommentarsatz von dir hinterher knallen. Mega geil. Mega geil.
Das gibt's hier alles, ey, for free für euch auf die Ohren. Und würde ich sagen, Howie, bevor wir in die Stages 9 und 10, na, also wir nähern uns wirklich dem Ende, insgesamt 12 Etappen zu fahren, reingehen, gucken wir mal, was macht denn eigentlich die Mädelspower hier bei der Dakar?
Ja.
Ja, und da muss man so ein bisschen differenzieren.
Warte mal, jetzt bräuchte ich mal so einen geilen Trailer, so einen Jingle.
Ja, eigentlich so einen Jingle.
Pass auf, ich mache einen spontan. Ja. Dum, 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 Mädelspower.
Bei der Dakar.
Bei der Dakar. Das wollte ich auch gerade machen. Geil, Mann.
Ja, das ist schon Telepathie bei uns.
Mega, mega. So, okay. Ein Mädel auf jeden Fall haben wir ja schon seit ein paar Jahren im Fokus, ne?
Ja, unsere Kirsten.
Die auch schon hier im Podcast war.
Ja, genau, die war hier schon im Podcast. Die ist auch im Dakar FM-Kalender. Vertreten. Stimmt. Leider dieses Jahr nicht bei der Dakar dabei. Sie wollte eigentlich starten, aber sie hat die letztes Jahr auf der Dakar wahnsinnig sich eine Grippe eingefangen. Das hat sich dann als Corona-Infektion entpuppt und da hat sie tatsächlich bis heute, also bis ein Jahr jetzt oder über ein Jahr danach, echt mit zu kämpfen. Sie hat die Dakar ja gefinisht in der Marathonwertung und das ging eben so an den Körper, dass sie jetzt da mit verschiedenen Ärzten und so ein umfangreiches Erholungs-Wiederherstellungsprogramm sozusagen hat und deshalb dieses Jahr da nicht die Dakar fährt und sich eher nur noch auf so ein paar Enduro-Läufe und so konzentriert hat, aber viel Recovery-Arbeit leisten muss. Deshalb fehlt Kirsten leider. Sie hofft und wir hoffen natürlich ganz dolle, dass sie 2025 dann da wieder dabei ist und die Wüsten unsicher macht. Aber trotzdem in der Motorradklasse und auch in der Quadklasse muss man sagen, die Frauenquote mit am niedrigsten in der Dakar. Gerade mal 2 Mädels am Start bei den Bikes dieses Jahr. Und ich finde, da gibt's Luft nach oben. Ich finde das mega cool, wenn wir da einfach mehr Frauenpower sehen würden. Tina Meyer, die war ja schon mal bei Pegaso-Reise am Start und so, die auch die Dakar gefahren. Also gibt es überhaupt keinen Grund, das nicht zu tun. Und ich denke, zumindest Rallye fahren und so, das ist einfach wirklich ein Sport für jeden. Und deshalb freue ich mich umso mehr um die 2 Damen, die dabei sind. In den anderen Klassen sieht es übrigens ein bisschen besser aus. Ne? So ein kleiner Exkurs. Wir haben sogar bei den LKWs ein reines Damenteam, also wo Mechaniker, Navigatorin und Fahrerin, alles Mädels sind.
Ja, ja.
Wir haben mit Christina Gutierrez in der Side-by-Side-Klasse eine absolut ambitionierte Pilotin aus dem Red Bull-Nachwuchskader, die fährt nächstes Jahr für Dacia mit. Ne?
Ja, da habe ich gleich,
bei Dacia.
Da habe ich mal gleich eine Frage an dich, weil dich das vielleicht jetzt viele gerade fragen. Das heißt also, es gibt generell keine Frauenklasse, ne? So wie in anderen Sportarten, wie auch manchen Rennklassen.
Es gibt in der Motorradklasse tatsächlich eine Damenwertung.
Ja.
Die fahren generell in der Overall-Wertung mit und werden ganz normal in ihrer Klasse halt und der Rallye 2 oder mal im Moto, je nachdem, wo sie eben fahren, gewertet. Es gibt derzeit keine Frau, die in der Rallye-GP-Klasse fährt. Das ist rein männerbehaftet, finde ich auch sehr schade. Wird auch dringend Zeit, dass da mal eine Rallye-GP-Fahrerin da vorne die Jungs aufmischt. Und die werden ganz normal in der Wertung geführt, aber es gibt dann intern, also so wie die Malemoto-Klasse letzten Endes, die wird ja auch einfach im Gesamtklassement mitgeführt, aber wird dann intern auch nochmal einen Preis vergeben. Genauso ist es bei der Damenwertung.
Mann, ich was denkst du denn, Grisi, woran liegt es eigentlich? Liegt es daran, dass so Rennsport im Allgemeinen so sehr männerdominiert ist oder so, weil man müsste doch eigentlich denken, die tatsächliche Kraft für den Speed kommt ja vom Gerät, ja. Mhm. Und Frauen können sich ja genauso sportlich fit machen wie Männer, was das angeht. Und du brauchst jetzt ja nicht irgendwie irgendwelche männlichen Attribute, um da besser zu sein. Ne? Warum sind die Werksteams nicht mit Frauen gefüllt?
Ich glaube, es ist tatsächlich einfach dem geschuldet. Ich meine, selbst wenn man irgendwo, egal wo, also zumindest in Deutschland, da wo ich war, am Wochenende in so einen Enduro-Park fährt, dann fahren da zum Großteil Männer.
Das wäre also auch meine These gewesen,
bei den, die Nachwuchsarbeit. Bei den, genau, die Nachwuchsarbeit, würde ich sagen. Und generell war Motorsport ganz lange eine Männerdomäne. Auch wenn man heute da noch hinguckt, ist es ganz oft noch sehr männerdominiert. Das wird besser, ne? Also auch bei uns in der Bubble sind ja unheimlich viele, Frauen unterwegs, auch echt, wo super fahren und da sehr ambitioniert sind, da im Gelände richtig am Gasgriff zu drehen und so, was echt super ist. Und ich sehe es aber so ein bisschen, dass in der Adventure-Bubble, glaube ich, ist es deutlich, deutlich mehr schon oder weiter, gerade auch durch die ganzen, also egal, ob das Nora Lee ist von Itchy Boots und so weiter und so fort, wo es wirklich so auch einfach so ein paar Ikonen entstanden sind, auch viel durch YouTube, die da, glaube ich, ganz viele motiviert und beflügelt haben. Und jetzt ist natürlich der Enduro-Sport und der Trail-Sport und so eh schon Nische, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt so der Breitensport. Und dann fehlt da halt natürlich so ein bisschen die Nachwuchsarbeit. Wobei ich auch sagen muss, ne, wenn man so ein bisschen guckt, es gibt echt ein paar junge Talente. Ich kenne nur die Namen gerade nicht, die im Enduro-Sport unterwegs sind, die jetzt so 14, 15 sind, da echt gut drauf sind. Und ich sehe auch einfach immer mehr Mädels so bei auf dem Enduro-Gelände, die auf einer Sport-Enduro unterwegs sind und da einfach fahren und so, und das wird mehr, aber ich glaube, das dauert einfach noch ein bisschen, bis das einfach so ein bisschen mehr in der Breite ankommt noch. Aber ich fände, dem Sport wird es wahnsinnig gut tun und ich fände das toll und ich finde es auch gut, so wie das ist, dass die alle in einer Wertung fahren, punktum aus, dass es dann intern noch so mal eine Motto- und Damenwertung und GP-Wertung gibt, das finde ich völlig in Ordnung, aber letzten Endes so dieses Signal auch nach außen, wir sind erstmal alle Motorradfahrer, Dakar-Teilnehmer, alles andere spielt keine Rolle.
Definitiv. Nee, was sagst du immer? Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, also erstmal finde ich es cool, dass wir uns dem Thema heute mal gewidmet haben, dass wir uns die Zeit genommen haben, weil das manchmal ein bisschen untergeht, gerade wenn man sich die Berichterstattung anschaut, ne, dann ist das immer so ein bisschen Randerscheinung irgendwie. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Stage 9.
Ich würde ganz kurz die zwei Damen noch vorstellen, wenn wir die
Zeit
haben, die mitfinden. Ne?
Das sage ich schon so cool, dass wir die, dass wir die reingenommen haben.
Ja, aber wir haben das Thema jetzt aber doch, wurde auch ein bisschen ausführlicher. Dafür mache ich die Vorstellung jetzt so ein bisschen.
Ich war zu krass im Scheduling hier.
Ja, das Timetable. Ist ja, aber gut, ist ja gut so. Ne? Wir haben einmal die Jen Daniels aus UK, 28 Jahre alt, und die ist überhaupt keine Unbekannte. Die saß mit Kindesbeinen an auf dem Motorrad und ist dann ab 12 richtig in Sport eingestiegen, im Enduro-Sport, ist vierfache Enduro-Weltmeisterin in der FIM World Championship. Also definitiv hat die schon ordentlich einen Weg in der Karriere hinter sich und ist dann die Tunisia-Rallye gefahren und die Marokko-Desert-Challenge. Tunisia-Rallye als Vorbereitung, Marokko-Desert ist Road to Dakar, also das war dann ihre Qualifikationsrallye. Sie genießt das sehr, das Rennen, ist auch wirklich gut dabei. Sie ist aktuell, ich gucke hier einmal in die Performance-Übersicht, aktuell im Gesamtrang 52, heute auf der Stage 55. geworden. Und das Geile ist, die ist Werksfahrerin, und zwar bei Fantic. Wir erinnern uns, letztes Jahr Fantic mit, ich glaube, 63 war er da, Franco Picco, diese doch recht kleine Marke, die da jetzt einen ähnlichen Weg gehen möchte wie Hero und sich da im Rallye-Sport etablieren. Und finde ich wahnsinnig cool, dass sie da sich direkt Frauenpower aus England geholt haben. Und die zweite Dame im Grid, das ist die, jetzt hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspreche, Yael Kachai. Sie kommt aus Israel und das ist ja natürlich wirklich was Spezielles. Sie hat das auch ganz bewusst gemacht, um ein Zeichen zu setzen zu diesen ganzen politischen Themen, die hier gerade sehr unschön im Nahen Osten sind und hat auch gesagt so von sich aus, naja, in einem Land, wo Frauen eigentlich nicht fahren dürfen oder bis vor kurzem auch nicht mehr Auto fahren durften, da als Frau bei der Dakar mitzufahren und
ja,
zu finishen.
Ja, ist schon ein besonderes Zeichen so, ne?
Das ist schon ein krasses Statement. Mhm. Und ja, die ist kommt, wie gesagt, aus Israel. Und was krass ist, bisher, also das ist das dieses Mal das erste Jahr, mussten oder sind israelische Teilnehmer bei der Dakar, vor allem seit es in Saudi-Arabien ist, unter einem anderen Land gestartet oder wie nennt man das, nationslos oder so. Weil eben dieser Konflikt zwischen, ja, diesen Ländern da das nicht zugelassen hat und ihr großer Wunsch ist es dann bei der Sieger, bei der Ehrung für alle, die finishen, die israelische Flagge dann ausrollen zu können.
Ja, krass.
Genau.
Krass. Okay. Vielen Dank, Resi, für deine kleine Girls Time an der Stelle. Ich hoffe, dass wir nochmal eins von den Girls irgendwie mal fürs Mikrofon kriegen. Vielleicht ja im Laufe des Jahres sonst, wenn es jetzt nicht bei der Decker ist.
Ich kann schon mal so viel spoilern. Ich bin da eventuell dran.
Grissi ist an den Girls dran. Habt ihr alle gehört da draußen? Gut. Oh. Okay. Hoffentlich hören die das hier nicht die Folge vorher. Okay. Leute, dann gehen wir jetzt in die Stage 9, die wirklich echt spannend war. Das war ja gestern. Und ich kann so viel schon dazu sagen. Ich habe ja eben schon ein bisschen gespoilert. Toby Price spielte eine ganz besondere Rolle an diesem Tag. Erstmal wieder die Fakten zur Stage. Die 9. Etappe führte von Ha'il nach Ha'il. Ich weiß nicht genau, wie das ausspricht. Das war aber besonderer Spaß hier mit den Namen in Saudi-Arabien. Und sie war wieder recht lang. 639 Kilometer insgesamt. Und hat sich ausgezeichnet, gerade wenn man sich die Bilder anschaut, sieht man es, nicht nur durch ein paar schnelle Strecken, sondern auch vor allem felsige Strecken. Und da haben die
Steine kamen zurück.
Genau, die Steine kamen zurück. Und da haben die Fahrer gesagt, das ist mit der Sonne manchmal ganz schön schwierig mit der Navigation. Weil das ganz schön blendet und man sich manchmal gar nicht so easy zurechtfinden kann. Wenn da jetzt ein großer Felsen wäre, dann kann man das vielleicht im Roadbook sogar vermerken, so, dann ist das entspannt, ne? Aber wenn da überall rechts und links Felsformationen sind und man sich gar nicht so, wo muss ich jetzt lang und so, das war wohl echt nicht so einfach. Deswegen hier Navigation mal wieder mitentscheidend für die ganze Etappe. Und vor allem für einen sorgfältigen Umgang mit den Roadbooks, ne? Um da also wirklich genau drauf zu achten, was sie tun und wie viel Meter beziehungsweise Kilometer man jetzt schon zurückgelegt hat. Die felsigen, also ich habe mir so ein paar Fotostrecken angeguckt und da sind sie auf so richtige Plateaus sind sie raufgefahren und es sah wirklich spektak aus so im Großen und Ganzen.
Ne? Ja, war eine sehr von der Szenerie her krasse Stage. Ne? Insgesamt 639 Kilometer, davon 436 gewertet.
Ja.
Also eher so eine mittlere Stage von der Distanz her. Mhm. Aber klar, ne, also jeder, der das mal hatte, bei so tiefstehender Sonne und Staub und Geröll und so, und dann noch navigieren, das ist schon nicht so ganz ohne. Ne? Da steigt halt natürlich auch das Potenzial für Fehler. Und ich habe gerade nebenher geguckt, ne, ein Fehler übrigens, jetzt hatten wir es gerade über die Yael, die ist leider auf der Stage 9 ausgeschieden. Also wird das für sie wohl nichts, dass sie weiterfahren kann. Ich habe jetzt nicht mehr gefunden.
Da wird schwierig, ja. Ja.
Ja.
Soll ich mal ein bisschen über den Start reden?
Ja, unbedingt.
Lass uns doch wirklich heute mal den Fokus auf Toby Price legen, der eine geile Etappe gefahren ist. Als Fünfter ist er gestartet und man merkte es wirklich, im Ticker hat man immer wieder gelesen, er jagt, ne? He's hunting, haben die immer wieder geschrieben. Und er war wirklich auf der Jagd nach den vier Leuten vor ihnen auf seiner, ich weiß, KTM 450. Und es war Kilometer 110. Also bis dahin war er super unterwegs. Dann hat er einen Fehler gemacht. Er ist von der Idealstrecke abgekommen und musste dann eben wieder zurück. Das hat ihn einige Minuten gekostet. Er hatte dann aber großes Glück, denn anderen Fahrern ist das auch passiert. Ne? Und so ist es ihm gelungen, ganz am Ende sogar als Vierter, also nur mit drei vor ihm, ins Ziel zu kommen. Und damit ist er inzwischen auf Platz 6 gelandet in der Gesamtwertung. Und ich finde, Toby Price, klar, das wird jetzt natürlich ein bisschen schwierig, so mit dem Sieg auf der Dakar, ne? Da hätten wir Toby Price gerne gesehen. Das wird jetzt wirklich knapp. Das ist nicht ausgeschlossen, auf keinen Fall. Das kann noch passieren. Man weiß ja, es gab schon Massencrashes vorne und so, ne? Es gibt alles Mögliche. Ja. Aber ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert und wir haben ja schon ein bisschen gerätselt oder ein bisschen drüber prognostiziert, dass das eventuell seine letzte Motorrad-Dakar ist dieses Jahr. Also auf einem einspurigen Fahrgerät, und wenn er da unter den Top 5 oder 10 ist, schon nice. Ich meine, der Typ ist ja auch gesehen an der Konkurrenz nicht mehr der Jüngste. Alt ist er jetzt auch nicht, aber du weißt, was ich meine.
Und ja, das ist mein Baujahr, ne? Das ist
so viel zu deinen Dakar-Träumen, zumindest ja, vorne mitzufahren.
So, die sind dahin, aber ich sehe noch deutlich jünger aus.
Ja, als und ich habe ein Interview rausgesucht. Ich habe ein Interview von Toby Price rausgesucht. Der hat gesagt, also so jetzt ein bisschen paraphrasiert auf Deutsch übersetzt, ja, die 9. Etappe haben wir und ich bin sehr zufrieden gewesen mit dem Tag heute, aber das Terrain war sehr, sehr knifflig. Also es gab, wie gesagt, Felsen, es gab viel Sonne und das alles zusammen hat es sehr schwierig gemacht, so richtig gucken zu können, richtig einschätzen zu können, was da jetzt vor einem ist, wo ich jetzt lang muss. Und er sagte eben noch, er hat diesen kleinen Fehler gemacht, wo er leider Zeit verloren hat, aber ansonsten lief wirklich alles voll nach Plan und er konnte ordentlich Speed machen. Drei weitere Etappen stehen noch aus und das letzte fand ich am besten. Ich habe immer noch richtig Bock. Also I still have a lot of fun, hat er gesagt, und everything is good. Das fand ich sehr. Also Toby Price halt. Man sieht, wenn du ihn fahren siehst, Grisi, dann sieht man ja immer hinten am Helm seine Mähne raus. Das finde ich halt auch nice.
Der Mullet, ne? Ey. Das ist, ja, Mann. Ja, ansonsten war das auch wirklich sehr, sehr spannend, ne? Also schön Price in so einer guten Form auf jeden Fall unterwegs zu sehen. Die beiden Benavides-Brüder haben das Ganze eröffnen müssen und gefolgt von Ricky Brabec.
Ja.
Und dann gab es eigentlich so, muss man schon sagen, das ja seit den letzten Tagen doch recht gewohnte Bild, dass wir vorne ein Adrian van Beveren, ein Ricky Brabec, Pablo Quintanilla natürlich auch stark von den Zeiten, auch wenn der auf dem Gesamtsieg wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen wird. Mhm. Nacho Cornejo gut dabei, aber auch, klar, Ross Branch, der Kalahari Ferrari auf der Hero, wirklich, wirklich sehr konstant und vorne dabei. Und die liefern sich da ein Rennen. Also spannender könnte man keinen Krimi schreiben, selbst wenn man es wollte. Ne? Also wenn man da den Ticker verfolgt, dann führt der 10 Sekunden, dann der 30 Sekunden. Bei der nächsten Zeitnehmung ist dann wieder alles anders ist Ricky Brabec wieder vorne. Und also es ist wirklich, wirklich Wahnsinn, sagen auch, ich glaube, bei Eurosport habe ich es gestern gehört dann, die auch gesagt haben, also so spannend, wie das ist in der Motorradklasse, so viele Wechsel, unfassbar, da ist es in den anderen Klassen schon echt relativ langweilig dagegen, ohne die jetzt hier diffamieren zu wollen, aber was hier bei den Bikes in der Wüste abgeht, auch in der Rallye 2, wir werden sehen, Bradley Cox hat geführt, Domatier kommt dann rein, dann führt er wieder zwischendrin. Das hat so oft hin und her gewechselt, man kommt da gar nicht mit. Und Bradley hat dann den Sieg in der Rallye-2-Klasse einfahren können auf der Stage 9. Und das war aber auch ganz, ganz knapp, ne? Also da war nicht viel Spielraum.
Ich würde noch mal ganz gerne über Kevin Benavides reden, über den hast du ja eben schon gesprochen. Der Argentinier ist er, ne? Von dem habe ich auch ein Interview gelesen. Und er sagte, Mann, es war sehr hart heute. Es war auf keinen Fall eine einfache Etappe. Es war schon krass. Es ist natürlich auch die Zeit, sagt er, die wir jetzt schon unterwegs sind, die Kilometer, die Etappen, die wir schon gefahren sind. Er hat bei Kilometer 45 einen Fehler gemacht, hat er selber gesagt, dadurch auch viel Zeit verloren, aber danach gepusht. Und er meinte, er wäre mit sich schon zufrieden, so mit was das Gesamtergebnis angeht. Und es gab einen Tankstop, da haben sie mehr richtig gemacht als andere, meinte er. Da hat er nochmal richtig Zeit gut gemacht. Und von diesem Tankstop aus, eigentlich hat er zusammen mit Adrian, also damit meint er Van Beveren, die gesamte Etappe eigentlich eine geile Nummer gefahren und sich mal so ein bisschen abgewechselt. So und also er ist auch mega zufrieden, ne? Du hast ja, glaube ich, eben gesagt, er hat einen sechsten Platz belegt, ne? Ist 8 Minuten 13 ist er hinter Van Beveren gelandet am Ende. Und was mich sehr freut, ist, es gab heute nach diesem Schicksalsschlag, der jetzt war, nichts dergleichen wieder.
Genau, ne? Ja, Gott sei Dank.
Es gab Ausfälle, aber keine schweren Stürze, von denen ich weiß jedenfalls.
Ja, ich auch nicht. Und was mich auch ganz besonders freut, wenn wir auf Platz 21 gucken, da ist das Motorrad, auf dem klebt die Startnummer 96 und eine österreichische Flagge vor dem Fahrernamen, da ist unser Tobi Ebster auf Platz 21, hat damit auch auf der 9. Etappe die Original bei Motul die Marathonwertung für sich entscheiden können und ist da absolut souverän unterwegs.
Ja. Haben wir schon die Gesamtwertung?
Nee, wir gucken mal insgesamt in die Gesamtwertung.
Rein.
Also nach der 9. Etappe, Gesamtwertung, overall. Ricky Brabec auf Platz 1 in der Gesamtwertung, dicht gefolgt von Russ Brunch, 7 Minuten Rückstand. Adrian van Beveren auch in Schlagdistanz mit gerade mal 11 Minuten 26 Rückstand. Und nochmal gesagt, das klingt viel, das ist ein Navigationsfehler und alles ist anders. Dann Nacho Cornejo mit 13 Minuten 46 Rückstand auf Ricky Brabec auf Platz 4, Kevin Benavides, dann sind es schon 28 Minuten, also man merkt, da reißt dann so eine Lücke auf, die ersten vier dann noch sehr dicht beieinander auf 6 dann Toby Price mit 35 Minuten Rückstand, Luciano Benavides mit 49 Minuten Rückstand auf der 7, Daniel Senders mit 59 Minuten Rückstand auf der 8, auf 9, Stefan Switko, der erste Privatfahrer hier mit 1 Stunde 23 Rückstand und Martin Michek auf der 10 mit 2 Stunden 20 Rückstand. Bradley Cox konnte sich mittlerweile um 3 Plätze von Platz 17 auf Platz 14 verbessern. Sein Rückstand auf den Platz 10, den er unbedingt erreichen möchte, der hat sich doch relativ hartnäckig, aber so bei 22 Minuten eingependelt. Und da kommt er nicht so richtig weiter gefühlt. Sind mal gespannt, was er da jetzt dann in den nächsten Etappen noch reißen kann. Und ganz besonders nochmal hier zu unterstreichen, vielleicht geht es euch schon auf die Nerven, aber ich finde es einfach wahnsinnig, was Tobi da leistet. Der ist mittlerweile im Gesamtklassement auf Platz 19.
Das ist wirklich krass, ne?
Angekommen, also das eine Top-20-Platzierung krass, als Dakar-Rookie in der Marathonwertung.
Das ist einfach krass, ne?
Ja,
das ist
Wahnsinn.
Einfach krass. Also Tobi, was du da wirklich abfeuerst und das jetzt bis Stage 9 durchgehalten hast, ist wirklich unfassbar. Das
ja,
hat nichts
ja.
mehr mit Glück zu tun, das hat nichts
Nein.
mehr mit Zufällen zu tun. Du performst da einfach wie ein echter...
Was für ein Mindset steckt da dahinter, dass du dir das Rennen so einteilst, die Disziplin, don't do stupid things, aber trotzdem pushen und so, also wirklich, wirklich geil.
Gebt dem Mann ein Team, gebt ihm eine Profimaschine, gebt ihm eine Chance, ich wette, Tobi fährt ganz vorne mit.
Was wir ihm übrigens geben, das ist mit ihm schon ausgemacht, kann ich hier auch schon mal droppen. Nach der Dakar, wir lassen ein paar Wochen ins Land gehen, würde wieder bei uns hier im Podcast sein.
Mega.
Und wir sprechen mit ihm drüber explizit, was sich bis dahin durch diese Performance für ihn getan hat. Vielleicht ist da ein Türchen aufgegangen, mal gucken, was er bis dahin erzählen kann. Das habe ich ihm schon das Versprechen abgenommen. Er freut sich da schon drauf. Der Termin steht noch nicht fest,
Mann.
Aber den werdet ihr auf jeden Fall dann hier wieder hören.
Absoluter Ehrenpizzafahrer aus Österreich. Tobi, ey. Also, du wirst das ja wahrscheinlich nochmal nachhören, wie wir dich angefeuert haben. Ich glaube nicht, dass er Zeit hat, jede Folge mal zu hören im Biwak. Der hat echt zu tun. Ne? Wenn er mal ein Team hat, dann vielleicht. Dann kann er mit uns ein bisschen chillen.
Aber
hier
ich
in den
leite
Ohren.
Auch so Grüße und was so im Discord über ihn geschrieben wird und so, das leite ich ihm weiter. Ich weiß, dass er das liest. Er reagiert nicht immer drauf. Das dauert dann mal ein paar Tage, wenn er wieder Empfang hat und so. Ich leite ihm das weiter so als Motivationsboost.
Es lohnt
und so.
Sich. In die Bubble
und,
zu kommen, wolltest du damit sagen.
Genau, das lohnt sich, in die Bubble zu kommen. Ne? Und das ist natürlich nicht viel, aber ich weiß, das hilft denen so mit den ganzen Fahrern, mit denen ich so ein bisschen einen engeren Kontakt habe. Den schreibe ich immer wieder. Und weil ich weiß, die sagen auch immer wieder, das meinen die auch so, sie freut das, ihnen hilft das, auch wenn sie nicht drauf antworten. Das pusht einen einfach so ein bisschen.
Also unter patreon.com/bearsontour könnt ihr in die Bubble kommen. Und wir sind inzwischen... Ich glaube, um die 160 Leute da, die hinter der Paywall sind und eine hoffentlich große Freude haben im Discord und immer wieder an Sonderfolgen. Im Moment gibt es nicht so viele Sonderfolgen, Leute, aber es liegt einfach daran, dass ich jeden zweiten Tag mit Chrissy aufhebe und wirklich
jeden
der Terminplan voll ist. Am Montag habe ich schon wieder eine normale Bearcast-Folge, da mich fragt ja keine Aufnahme und dann geht es wirklich weiter. Heute habe ich übrigens liebe Grüße mit jemandem, ich verrate es noch nicht, gesprochen, aber der hört hier bestimmt zu, ich sag nur das Stichwort Oldschool, mein Lieber. Mit dir habe ich heute Morgen ein paar Sprachnachrichten hin und her geschickt. Mit dem nehme ich demnächst auf. Das Buch ist voll. Wir haben noch das Helm-Spezial. Also es lohnt sich wirklich, hier auch mal einfach den Abo-Button zu drücken und vielleicht ein paar Sterne rauszuknallen. Da freuen wir uns natürlich. Das gibt uns bei Dakar FM natürlich auch ein bisschen mehr Relevanz, ein bisschen mehr Reichweite. Und dadurch kriegen wir natürlich auch noch mehr Möglichkeiten, näher dran zu sein. Ne? Weil wenn wir ernst genommen werden, dann lassen die uns natürlich auch weiter in den Kosmos rein. Ne? Es ist schon mega, was hier läuft und wen wir, ne, aber
Stimmt, Stichwort Kosmos. Wir haben ja auch demnächst wirklich hier ja eine große Stimme des Motorsports zu Gast.
Ja, droppen wir das schon? Nee, ne?
Noch nicht. Nein, das nee, ihr dürft mal rätseln.
Dürfen wir rätseln, aber das ist wirklich krass. Das ist wirklich sick, Alter. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ja.
Aber wir haben eine Zusage. Schauen wir mal. Ja. Kommen wir zur 10. Etappe, oder?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Stage 10 und da ist jemand wirklich aus dem Nichts wieder ins Rampenlicht gefahren, kann man wirklich so sagen. Es war ein großer Tag für Daniel Sanders, würde ich sagen.
Ja, der war auf einmal wieder da.
Team Gas-Gas.
Genau, wenn wir es mal kurz zusammenfassen, wir hatten 371 Wertungskilometer, 243
ein bisschen kleinere Etappe.
Verbindungsetappen, genau, ja, ein bisschen kürzer, aber eine extrem schnelle Etappe. Also man musste wirklich die rechte Hand einmal ganz nach unten drehen, Gas voll auf und dann noch sauber navigieren. Und und da ist Daniel Sanders auf einmal, hatte so ein bisschen sein Comeback auf der Dakar dieses Jahr.
Ja, genau, du hast eben schon gesagt, ein paar Daten rund zur 10. Etappe und man muss sagen, es war die herausragendste Leistung von, ist nicht sein Spitzname, nicht Chucky?
Ja, Chucky Sanders.
Chucky. Der Vierter geworden ist, das können wir schon mal spoilern, und richtig, richtig krass ist, er war, ich habe es mir extra aufgeschrieben, 47 Sekunden hinter dem Etappensieger. Also es war ganz eng da vorne. Also irre, wo er den Speed hergeholt hat, wie er so es geschafft hat zu pushen an der 10. Etappe. Das ist ja heute, wenn wir aufnehmen, war das, ne? Mhm. Und es ist sicherlich für ihn, für Daniel, ist es sicherlich ein mega geiler Schuss Selbstvertrauen. Ja. Den er da bekommen hat. Ne?
Oh, was wir übrigens in der Etappe 9 fällt mir gerade ein, vergessen zu sagen haben, es war für Honda ein wunderbarer Tag, denn es war das Dreifachpodium für Honda. Das sah auf der 10. Etappe ein bisschen anders aus dann.
Ja. Chrissy, ich bin im Moment ein bisschen fürs qualitative, also den qualitativen Inhalt hier zuständig. Ne? Du hast die Facts und die Antworten auf die wichtigen Fragen. Ich versuche gerade ein bisschen auch zu gucken, was sagen denn so die Fahrer im Biwak nachher, wenn sie eine Kamera vor die Nase kriegen. Ich habe auch ein Interview von Daniel Sanders rausgesucht und er hat gesagt, ich versuche es wieder ein bisschen auf Deutsch zu paraphrasieren, das war ein ziemlich langsamer Start für ihn. Weil er einfach körperlich, sagte er, wirklich am Limit ist. Also weil er wirklich gemerkt hat so, boah, das waren jetzt 9 Etappen, das ist die 10. Etappe und ich merk's richtig, richtig krass. Ne? Und die sind durchtrainiert alle, das wissen wir alle und so. Aber jeden Tag wirklich überm Limit zu fahren. Und dann hat er gesagt, als er dann aber zum Tanken kam, hat er ein kleines Motivationsgespräch geführt. Weißt du mit wem?
Nein, bin ich gespannt.
Mit sich selbst. Ja? Und er meinte, er hatte sich das antrainiert und es hat wirklich gewirkt. Ne? Danach hat er sich extrem auf sein Roadbook konzentriert und versucht einfach nur zu pushen, zu pushen. Ne? Also stupid things zu machen, würde man sagen. Und er meinte, ey, wahrscheinlich habe ich durch diese Motivation es geschafft, ein paar Punkte am Roadbook enger zu streifen und mehr mitzunehmen als die Konkurrenz. Und so hat er... das ist jetzt wörtlich eine anständige, also könnte man es übersetzen, eine anständige Zeit herausgefahren. Und er freut sich mega über das Ergebnis. Und er meinte für sich selber, es ist eine Revanche für die schwierigen Tage, die jetzt zuvor waren.
Ja, ja.
Also ein sehr glücklicher Daniel Sanders.
Ja, sehr cool. Und das ist, ne, wir haben ja auch noch ein Thema offen mit Mike Wiedemann, wo wir gesagt haben, wir machen mal wirklich eine komplette Folge nur über Mindset. Weil das ist ja das, was man am Rallye-Sport, finde ich, wirklich zu 100% in den Alltag, in das restliche Leben mitnimmt.
Richtig, kann. Genau.
Das sind ja für mich alles wirklich so Mindset-Monster und gerade wenn man das hört, ne, sich das antrainiert, die Arbeit mit Mentalcoaches und so. Ich kenne auch ganz viele, die sagen, die körperliche Vorbereitung ist 30-40%, der Rest ist einfach Mindset. Da bin ich gespannt. Das wird sicherlich sehr, sehr spannend mit Mike. Auch da haben wir noch keinen fixen Termin für, aber das kommt auf jeden Fall. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das wird sicherlich cool.
Ja, ja. Also großen, großen Congrats an Daniel Sanders, ob er hier zuhört oder nicht, der den vierten Platz gemacht hat. Ganz vorne gelandet ist, Chrissy?
Ricky Rabeck, ja.
Und damit haben wir eine klare Tendenz, würde ich sagen, oder?
Das
legt mich da
ist
langsam fest, ja.
Ich glaube auch, dass das so langsam eine Tendenz ist. Gleich, wenn wir das General Ranking angucken, Für mich gab es heute tatsächlich so zwei Ausrufezeichen, ehrlich gesagt. Sonst, also das Bild war vorne wie üblich, ne? Dass die üblichen Verdächtigen auf der Rallye, also Brabec, Nacho von Beveren, Sanders mit dabei, Ross Branch und so, die haben sich da um die Zeiten gekämpft, sage ich mal. Bradley Cox hat in der Rallye 2 gepusht, für den lief es dann aber am Ende des Tages gar nicht mehr so gut. Da sage ich gleich noch was dazu. Was für mich heute wirklich rausstand, war zum einen, der aus Indien stammende Sherco-Fahrer Harit Noah, der hatte, ich glaube vorgestern war das, die Rallye 2 gewonnen, überraschend. Das war ein Fahrer, der hatte man so in dem Zirkus noch gar nicht so auf dem Schirm. Der ist auch sehr, sehr jung, relativ neu dabei. Dann noch bei Sherco, die ja dieses Jahr echt stark vom Pech gebeutelt sind. Und der ist heute auf Platz 5 gefahren und sein Kollege Rui Gonsalves auf der zweiten Sherco, die noch im Rennen ist, auf Platz 11. Also für die beiden rief es richtig, richtig gut und schön, dass Harit Noah da nochmal so ein Ausrufezeichen setzen konnte, nachdem er da schon so einen Erfolg hatte und heute damit auch dann die Rallye 2-Klasse eindeutig gewonnen hat. Nice. Und der hat zwischendrin sogar einfach mal die schnellste Zeit gefahren und hat auch Ricky Brabec da kurz mal alt aussehen lassen. Also das ist, denke ich mal, auch ein Name, den kann man für die Zukunft durchaus auf dem Zettel haben. Mhm. Und daneben noch, wer für mich rausstand heute, das war Konrad Dabrowski. Und der hat zwischendrin auch mal die absolut schnellste Zeit gepostet und war, also das, er hat das nicht zum Ende durchgefahren, aber der hat mit 19 Jahren im Jahr 2021 als jüngster Motorradteilnehmer ever eine Rallye gefinisht. Also so jung war noch keiner und hat das Ding zu Ende gefahren. Wegen Corona konnte er 23 dann nicht starten, ist jetzt wieder dabei. Und ist dann heute auf den 25. Platz bekommen, aber hat zwischendrin wirklich dadurch Zeiten glänzen können. Ihm fehlen auch nur 21 Minuten auf die Spitze heute. Sehr junger, sehr engagierter Pole, sehr motiviert. Vielleicht auch jemand, den man da doch mal auf dem Zettel haben muss, der sich da vielleicht schon so ein bisschen empfehlen kann, da zumindest mehr Sponsoring und Unterstützung in der Zukunft zu bekommen.
Und um Sponsoring geht es bestimmt auch im nächsten Jahr wieder für die, vor allem die sich da selbst hinhangeln müssen auf die Finishline. Ne? Deswegen werden wir auch im nächsten Jahr wieder ein bisschen Dampf machen hier, ein bisschen die Trommeln im Dark FM für unsere Podcast-Freunde, für Mike wieder, der nächstes Jahr wieder antritt. Mega, da freuen wir schon sehr drauf. Wenn ganz viel gut läuft, er ist sehr, sehr busy gerade mit, ne, könnt euch vorstellen, dass der viele Termine wahrnehmen muss und so, dann haben wir nochmal, jetzt wäre Dakar, aber in ein paar Wochen spätestens wieder hier
im Podcast. Genau, auf jeden Fall. Ja, ansonsten gab es noch zu der Stage zu sagen, ne, es war von der Navigation her sehr, sehr kompliziert und vor allem die Fehlergefahr war daraus resultierend, dass die alten Spuren vom Prolog und von der ersten Stage gekreuzt haben. Und da wurde extra gewarnt im Briefing, lasst euch da bitte nicht verleiten, dass ihr da irgendeiner alten Spur hinterherfahrt, weil die führt natürlich nicht zum nächsten Wegpunkt oder wo auch immer. Und ansonsten war es wieder ein Honda-Tag, die Plätze 1 bis 3 gingen an Honda. Und würde ich sagen, weiß nicht, wollen wir aufs Gesamtranking gucken oder hast du noch einen wichtigen Punkt von der Stage heute?
Nee, also mir war die Sache mit Sanders wichtig, dass wir das einmal richtig würdigen und dann würde ich sagen, würdigen wir jetzt der Gesamttabelle mal einen konzentrierten Blick.
Genau, also die ersten 10 Plätze auf der Stage wieder, zuerst auf Platz 1 Ricky Brabec, auf Platz 2 Nacho Conejo, Adrian van Beveren auf der 3, also schon ein vertrautes Bild, dann Chucky Sanders auf der 4, Harit Noah auf der 5, Luciano Benavides 6, Ross Branch 7, der hat heute Zeit verloren, Kevin Benavides auf der 8, Mathieu Duvivier auf 9 und Toby Price auf der 10. Das war die Stage. Wir gucken natürlich wie immer unser Toby Ebster auf Platz 23 angekommen. Bradley Cox auf Platz 17. Für das Gesamtranking bedeutet das aktuell, Ricky Brabec übernimmt die Führung. Und ja, du hast gesagt, Howie, das ist das erste Zeichen jetzt, denn Ross Branch hat jetzt 10 Minuten 54 ja. Rückstand. Ja. Wenn
das
wir
ist
überlegen,
schon eine Tendenz, ja.
Genau, das ist eine Tendenz. Vor ein, zwei Tagen war das noch eine Sekunde und 30 Sekunden und was weiß ich. Das ist jetzt mal das erste größere Polster. Aber Adrian van Beveren hat auch nur 11 Minuten 46 Rückstand, also ganz dicht auch hinter Ross Branch. Das ist wirklich eng an der Spitze. Nacho Cornejo 13 Minuten 48 auf Ricky Brabeck auf Platz 4. Kevin Benavidas mit 32 Minuten und Toby Price mit 42 Minuten, würde ich fast sagen. Wir haben noch zwei Stages. Mhm. Ah, das könnte sehr, sehr knapp werden, dass die da noch vorne zumindest im Bereich Podest mitspielen. Aber es ist die Dakar.
Leute verletzen sich schon im Training böse.
Ja.
Und glaubt mal nicht, dass da das auch Brabeck oder so, dass da irgendjemand jetzt hier meint, er müsste durch den Sand kriechen. Also die fahren trotzdem alle am Limit und so. Sicherlich wird er ein bisschen sicherere Nummer fahren mit 10 Minuten Vorsprung. Mit 10 Minuten sind es ungefähr. Aber da kann ganz viel passieren. Ne? Dann haben wir letztes Jahr das Benzinproblem gehabt. Hast du gar keinen Einfluss.
Es kann da noch alles passieren. Ne? Auch morgen ist nochmal ein sehr, sehr anspruchsvoller Tag mit krasser Navigation. Ich mache die Top 10 einmal kurz zu Ende. Toby Price aktuell auf Platz 6, hatten wir gesagt. Luciano Benavides auf der 7. Chucky Sanders auf der 8. Auf 9 Stefan Zwitko und Martin Michek auf der 10. Bradley Cox nach wie vor auf Platz 14 und dem fehlen immer noch so 22 Minuten auf den Platz 10, den er eigentlich erreichen will. Und Toby Ebster souverän auf der 19. Der übrigens kurz mal, wenn wir ins in den Gesamtübersicht schauen, in der Original bei Motul-Klasse, dann führt Toby Ebster mit einer Stunde 49 Vorsprung auf den zweitplatzierten Jerome Martini. Das heißt, wenn da nicht was ganz, ganz blöd schief läuft oder so, drücken wir natürlich die Daumen, dass das auf gar keinen Fall passiert, dann ist das hier auch schon eine sehr, sehr eindeutige Tendenz. Jetzt muss man ja wissen, heute Mittwoch, also morgen Donnerstag, Freitag, die letzte Etappe, eigentlich ist Freitag zu Ende fahren. Da wird nicht mehr groß angegriffen. Das heißt, morgen der letzte Tag und ich habe vorhin so ein kurzes Video-Interview mit Bradley Cox gesehen und der sagt, selbst die Organisatoren der Dakar hat gesagt, morgen wird so anspruchsvoll, denn extrem steinig, extrem schnell, dazwischen Dünen mit hohen Kämmen, eine extrem schwierige Navigation nochmal, dass morgen die Stage das Potenzial hat, alles nochmal auf den Kopf zu stellen. Und da gucken wir mal, was passiert und dann, ob das wirklich so ist, dass am letzten Tag nicht mehr angegast, nicht mehr angegriffen wird, das bleibt definitiv spannend.
Sehr spannend und ich freue mich jetzt schon wirklich aufs große Finale. Ich weiß noch, wie es letztes Mal war, dass wir da wirklich hier mit die Finger in die Fäuste gekrallt haben. Also ich habe wirklich ständig aktualisiert, im Internet geguckt, was ich konnte und so weiter. Da schauen wir mal. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt, ob das jetzt eine safe Nummer wird oder ob da nochmal irgendwas passiert. Ne? Navigationsfehler haben wir eben gar nicht angesprochen. Das kann natürlich auch immer passieren, selbst den Profis.
Ja.
So. Da würde ich fast sagen, Grisi, sind wir damit durch mit Stage 9 und 10 und kommen jetzt zu unserem letzten Highlight heute, nämlich zum Interview mit Bradley, den du dankenswerterweise interviewt hast. Wie gesagt, ist auf Englisch. Wenn ihr es durchhört, hört am Ende nochmal eine kurze Zusammenfassung von Grisi. Nur ganz grob, was er so gesagt hat. Mega, mega geil. Ihr wisst ja, der Typ ist auch gerade sehr beschäftigt. Ja. Weißt du, wo genau er gerade war, als du mit ihm gesprochen hast?
Das war eigentlich ganz witzig. Er ist gerade vom Hotel, weil am Restday nehmen sich viele Fahrer ein Hotel, einfach um aus diesem Biwak-Trouble rauszukommen.
Mal duschen
und,
richtig, in so einer richtigen
Dusche. Genau, er hat mir dann geschrieben, eine Voice geschickt und gesagt, ey, sorry, können wir das nochmal 10 Minuten verschieben? Ich stehe im Taxi, im Stau und im Taxi aufnehmen ist scheiße. Und er war dann tatsächlich in seinem Wohnmobil im Biwak, als wir gequatscht haben. Und also war mitten im Biwak, ganz in der Nähe vom Bike.
Nice. Gut, dann würde ich sagen, schalten wir jetzt rüber. Viel, viel Spaß mit dem Interview. Grisi, ich sag mal danke an dich auf jeden Fall. Das war eine feine Folge heute. Wir hören uns in 2 Tagen wieder, wenn es heißt, großes Finale der Rallye Dakar, wenn wir wahrscheinlich dann einen Sieger haben. Würde mich wundern, wenn nicht. Tobi Appstar.
Was geht, Mann? Tobi Appstar, holt
alle,
noch mal.
Alle fallen aus. Ja. Alle sind irgendwo gegeneinander gefahren, ohne sich
zu verletzen.
Der kippt
nochmal eine Dose Red Bull extra in den Tank, ne? Und dann fliegt er da an allen vorbei. Das wär Wahnsinn, ja.
Nice, okay. Chrissy, dann viel Spaß mit Bradley. Bis bald. Schön sauber bleiben.
Ciao, ciao.
Radio Decker. FM.
Well, hey, Bradley Cox, welcome back again on the Docker FM podcast. It's a pleasure to have you here, man, and you're talking to us, sending to us right out of the bivouac from the rest day from Riyadh. How are you doing?
Yeah, no, thanks for having me on, no problem. And now we're doing a real live podcast on the from the Decker, so that's cool. I'm doing good, really well. I feel pretty good. It was obviously a really hot first week, but body feels okay, and just couple blisters on my ass that hurt, and my leg, I had a crash on like day 4, so my leg is a little bit sore still, but not nothing that's really stopping me from doing anything, so yeah, all good.
Okay, so that's good to hear. And yes, it's been some really long stages. I was just thinking about you when I've read that you have to done the 500k liaison. I think it was on day 5, stage 5 was the 500k liaison. That must be horrible, right? In the dark, in the morning, freezing cold, and it's just boring.
it actually went by pretty, like, a lot faster than I think in a car it would go for some reason. But it's mind numbing, you know. I've got my headphones in listening to music, but it was cool. At like 250k, there was a fuel stop with like coffee and tea and fruit juice and croissants and muffins and
food.
So I stopped for like 10 minutes and spoke with the boys, and then we carried on. But it hasn't been so cold like years previous, which has been cool, but I think now that we're going to hail, it'll get colder, so the liaisons have been quite all right. Before that, we obviously, the liaisons weren't long at all. We had, I think, up until day 3, we hadn't really done over 100Ks on a liaison. So that was nice. Yeah. And then, the last few have been long. But, I put my Speedo Cruise on with the elastic on the throttle, and I just let it plug away.
Oh, that's cool. Cool, man. Yeah. Good to hear. So before we talk a little bit more about the stages, I have to ask one big question. So how did your camping experience go so far on this Dakar, and will we see doing Bradley Cox now some bushcraft stuff in the future on YouTube, or will you stick with the rally bike?
I will never stay in the bush. I'll be staying in hotels, B&Bs, and I'm traumatized from the tent. It's been all right. Like on the marathon day, I didn't go in the tent. I stayed in like the big like how the old Dakar used to be, they have those open tents. So there was like 4 of those, sort of like, I think 10 or 15 guys could be in one tent. So I just went in there. It was super quiet, the light was off at 9 o'clock, so that was fine. And then the chrono stage, that was pretty crazy. They gave a tent and a sleeping bag, no mattress, no pillow, nothing. I took on my own
mattress.
Yeah, no mattress. So
holy
Scheiße. I took my own blow up mattress, but when I woke up at midnight, I was on the floor, so it didn't really make a difference. It was all right, because obviously we rode so long during the day, so we were pretty tired. I took a good sleeping pill, and I was in like a shot from the dunes, so it was pretty sandy. So it wasn't so bad. My jacket was my pillow, and the sleeping bag was super thick and warm, so that kind of, that helped quite a bit. Was all right. I actually had a better night's sleep there than I did in the hotel last night. So
it is so crazy from time to time. Now you're thinking, I won't have a good sleep there, and then you're in a hotel and you can't calm down in a hotel. I don't know what it is.
Exactly.
But
so it was kind of like the first bit of civilization I've seen in a while. And also the signal's been super crap at some bivouac. So like I've had messages since like day 2 that I have only just seen, or haven't really even gone back to people. So it was like, speaking to and doing that whole thing. And I think my brain was just working a lot.
Yeah. So the signal is really bad this year. We tried to, or we wanted to have a few guys and you maybe a little bit earlier in the podcast, but it still wasn't possible to do a nice recording with the signal. So it made no sense at all. So we have to shift it to rest day. But talk a little bit more about the ready. So from, I can only tell it from my point of view, sitting on my couch or my nice chair here and watching you guys doing crazy stuff. It seems to me like the first 3 days have been really tough from the terrain, like the big rocks and so. And I thought, oh, luckily I don't have to ride there. And I mean, you've seen nearly every day of the first 3 or 4 days, one of the top guys was dropping out of the race. So how did you experience the first 3 to 4 stages?
Super tough. I was saying this to someone, like, okay, last year was the weather element that was super tough. And this year the kilometers are crazy, and then the terrain we've been riding, but the navigation has been so tough. It's honestly the toughest navigation I've ever had in a race. And just demanding. I mean, the first 3 stages were all over 430 Ks. So, that's super difficult. And then just tough terrain, like the rocks and, you know, everything's rough. So, and even like, you know, sort of that marathon day, it was only like 360 or something, but it was still like, it was one of the easier days, but the terrain is still rough, you know, like, so, it's been super, like, just physically demanding. I mean, my first Dakar was like a walk in the park compared to this. I mean, we were every day at 12 o'clock, 1 o'clock. The longest stage was like 300 kilometers. Yeah. And now I'm like, you know, coming in at 3 o'clock has been the earliest I've been in, or quarter to 3. And I'm, you know, I'm in the top 20, so top 15 at times. So, you know, I mean, the first 3 days, we've obviously our team, we had 10, we're down to 5 now. So, you know, sadly 5 guys on our team have crashed out, but I mean the slower guys in the team, they were coming in the dark, and I mean,
it is so crazy.
Some guys that didn't even, that weren't doing that when they did Dakar in 22, those same guys, you know. So I think that was a bit of a shock to a lot of people. I always said that Dakar is more mentally tough than physically, but this year it's about the same now.
It's
physically tough, and like, I mean, I never get blisters on my hands from the rally bike because you've got the soft grips, and I mean, my hands are destroyed. It's been sketchy also, like in the dust with, you know, like the fish dust with stones and everything. So, yeah, it's been catching a lot of guys out. You got to be on your A game all the time. And just, definitely if you take chances, you know, it's like a revolver. You spin the cartridge and it's going to get you this time.
Like the Russian roulette a little bit.
That's a roulette gun, yeah. So, yeah, it's been super tough, but... you know, that's what we want. I'm happy about it. That's what, you know, Dakar must be the hardest race in the world. So I'm all for it. And, you know, we train, you know, the people see us training and that's all cool. And you know, they see the behind the scenes. But like the hours that I've put in for 3 months leading to this race is crazy. You know, like I can't remember a morning I got up that it wasn't 4 or 5 o'clock to go training, you know, on the bicycle, running the gym and, you know, riding and doing two exercises a day most days, and the eating right and the, you know, getting good sleep, and you know, so yeah, when you do all that hard work, it's good when you're like, you know, oh, it's tough but I'm feeling good. And
I'm
super happy about
you,
it so.
You guys are putting so much behind Dakar or about your destination to become a factory rider. I mean, other guys at your age, they're just hanging out at the weekends, going out for party and do whatever kind of stuff. Or I don't know, starting a family or whatever. And you're just putting all this behind your dedication just to live this dream. And so I've got huge respect, and I know our listeners got this too, because they got so much so much into it. And with the toughness of Dakar, I mean, it's kind of a marketing slogan every year, say it's the toughest Dakar ever, but I think this year
it's not just a marketing thing. It's really one of the toughest cars I've ever followed. And I've heard that at the chrono stage that some guys even didn't make it to the first bivouac point, and they slept into the dunes, and they tried to drop off some sleeping bags and some food from the helicopters that they will survive the night. It is so crazy. That's really like the old Dakar days a little bit.
Yeah, exactly. You know, it's exactly the same as what my dad went through, and it's cool. It's cool. Like I say, I like that it's tough, and this next week's going to be crazy again. So we just, we keep grinding and we keep plugging away kilometer by kilometer, and, you know, hopefully we see the end of the finish line. And I do have a bit of work to do this week. You know, I threw away a lot of time 3 days in a row, so I've got about 30 minutes.
Yeah, you got some like ups and downs. So starting in the rally was really well, but then some navigation. But to be honest, I've checking all the time the Sportity app, and then in the roadbook briefings there are just pictures of attention please, these are difficult tell-ups in the roadbook, and I check them, and to be honest, sometimes I don't understand them, and then I'm a bit into roadbook reading, but it's really complicated, and I'm sitting on a freaking chair, not on a moving bike, and try to manage my way. It's really difficult.
So obviously the rally started off super, unreal for me to be fourth on the stage. Like, I've dreamed of that, but you know, it's like, it's been a little bit like a faraway dream, because I think my best stage result before that was 10th or 11th in Dakar in 2022, and then my best in a world championship, I got fourth, but a lot of guys got penalties, so take the penalties away, I think I was 8th or 7th. Yeah. So, you know, like, and then I came, and it was like, it was a real day, you know, no one like got penalties or anything. I just, I really put my best foot forward, and that's when, and it was like, wow, you know, like, cool. And I mean, I was 5th in the overall, and it was like, wow, you know, this can be a really good Dakar. And then, the next day I just made a navigation error, and it cost me. I was with the lead group, so that was also cool. Like, I've made mistakes, but I've learned a lot. Like, I mean, I got to ride with that lead group of Ricky, Ross, and Nacho on day 2, and that was super cool for like 250 kilometers. And I could see that, you know, I could go the pace. Yeah, okay, they were opening and navigating. I was just, you know, along for the ride, hanging at the back. But, it was not like, you know, a crazy speed that I can maybe not tap into. So it was like nice for me to see, you know. Then obviously that was like a bummer day, and I was like, all right, cool, you know, put it behind you. Day 3 in the morning, I was super fast. I was in the top 5 overall, and then just I made another navigation mistake that cost me like 9 minutes 10 minutes. Then day 4 I was doing well, and then I had a crash in the dust. You know, bent the bike up, so I kind of like had to nurse the bike a little bit. I also got lost because I was a little bit, I didn't hit my head, but you know, when you crash, you're like a bit rattled. So, it was like, some silly mistake, and I lost like 20 minutes that day, you know. So, I've clawed back, you know, and the chrono stage was good to me. I wish I could have pushed more, but we had to watch our fuel.
Lots of guys run out of fuel, so really crazy.
So I said to myself, you know, if I'm going to lose 5-10 minutes, then waiting for fuel for 1 hour, I'll do that. So I just decided to take that chance. And you know, we are, I think I'm 15th overall, and I'm like 5th in rally 2. So I need to claw 30 minutes to the front of rally 2. So that's going to be my goal. And you know, wherever that takes me in the overall, that's cool. Yeah.
So at the moment, it would be place 10. I've got the list open. So if you claw back 30 minutes, you would be like around 10th, 11th, maybe 9th place, which is really impressive to see Stefan Switko as a private rider in the top 10 there.
Exactly.
Really cool. I think that was your goal when we talked before. Top 10 goal for Dakar would be what you're aiming for.
So I mean, overall I'm not like super stressed about at the moment, because I just need to try and get back on that rally 2 program. It's not like I don't like to see my name so far down, but it's been my own mistakes. So this week I need to just focus a bit more on my navigation. You know, I'm just going a bit too fast. I need to slow down a little bit and navigate a bit better. But the navigation's been super tricky this year. They're really trying to catch us. But some guys are making it work. So I need to do that. And I'm excited for the week. It was cool to get the dunes done now. you know, this big chrono stage, everyone was hopping
up. Was amazing pictures. Now, it was so cool to see.
Pictures have been amazing. Just the, you know, like you think like, oh, 625Ks in the dunes, cool, we did it. But then I see the videos and I'm like, wow, like we did that for, I think we rode for 8 hours in total. So,
that's crazy.
Yeah, you know, it was cool. Cool to see. One thing that was really cool, they sealed our phones. So the top 30, we couldn't go on our phones. It was in like, it was with us, but it was in like a sealed bag. And I mean, at night, it was only $5 in the bivouac I was at and the top three cars. So NASA, Shishiri and Ericstrom. Yeah. And, you know, we had a bonfire and we had, you know, just the starry night, the bonfire. We were eating our, you know, military food and just sharing. I mean, I'm lucky. I know NASA quite well, you know, through my dad. They were teammates in that. But, you know, like Ericstrom, I've said hi and, you know, I know he's a super nice guy, but, you know, what a nice guy. Like to just sit for an hour and we just exchange stories and, you know, hear how it is for them and they hear for us. And,
That's so cool.
Yeah,
it
was cool, you know, and like, you know, my teammates, they were like two of them were with me at the same bivouac and, you know, they don't know NASA. You know, so they got to talk with NASA and ask him questions about the car. And that was cool. So, you know, no phones, just looking at the starry night. Don't know the time. You know, they woke us up with like the beeping of the car and one hour before our start time. So it was cool. I really liked it. No mattress and pillow. You know, that would have been, it was tough, but it would have been nice to have. But everyone was the same. And
sometimes it's so back to basic isn't the worst thing you could do from time to time. Not every day and not forever, but from time to time it's really nice. Also when I saw you guys being in the big camp on the marathon stage, so I thought, oh, it's like kind of a bit of a school trip without students or school people, but it's kind of the same, and it looked like good good spirits and then fun and so the camaraderie what rally racing is also about very much.
Yeah, exactly. And you know what's cool is like those big bivouacs where you're all together like that, and the marathon is, you know, like first it'll be like all the bikers that are friends, you sit together, and then the cars arrive, and then like there's a lot of South Africans in the cars.
Yeah.
And then like the South Africans make a little group and then we sit and talk for 2 hours, you know, and then it's like the Australians and the Czech and the Germans and everyone's like, you know, in their own little groups, and it's cool. It's really cool to see. And yeah, you get to catch up on the, I mean, the craziest thing is we at Dakar, but if you ask me who's leading the car race, I honestly can't tell you. All I know is that I think Loeb won the stage yesterday. You end the race, but you have no idea what's going on with anyone else. You don't know the day of the week, what date it is. You just know that tomorrow's stage 7, and I think it's Sunday tomorrow or Monday. I'm not sure.
So I guess tomorrow. Yeah, it's Sunday. to say it. Yeah, but to be honest, you're getting kind in your own world. So you step out of the normal world if you're stepping in an adventure like this, and it's more you're in the totally in another rhythm, like everyone in the outside world. Let's call it like that. Maybe is that's the thing I really like about this kind. So I've never done Dakar or something, but smaller stuff, and I really like to, you know, step out from the normal daily business stuff and just be in there and be in the moment and be in the race. And to be honest, I can't tell you.
Like you go to the office every day and then for this it's like a real adventure, you know, like, you know, for someone like a factory rider or myself, it's a job, so it's the same thing, but it's a little bit different, like the outlook. But yeah, for someone like you, I can totally understand, like, you know, it's totally away from everything. You're not looking at your emails, you're not, you know, someone calls you from work, you're not answering because you for 1 week you're doing your thing. So that's cool.
That's really cool. Yeah, man. So by the way, I can't tell you also not who's leading the car, because I just look at the bikes and I'm busy with preparing the podcast and all that stuff. So no cars for me too. But Bradley, I think I will leave you now for enjoying the rest day. What is the plan for the rest of the day?
I've got a couple more interviews now until like 3:30, and then pretty much I've just been sitting in the camper most morning. I came from the hotel at about 11. I've already had my massage for the day, just chill and do my rounds, say hello to, you know, my friends that are racing the cars. And obviously there's a lot of South Africans, you know, they build the Toyotas, the Fords, Century Racing, so I go see all the mechanics, say how's it to them, because a lot of them are actually, some of them are from my hometown, so you know, catch up and see how their week's been. And yeah, just, yeah. Just chilling today.
Perfect. So thank you much for taking the time with us. Bradley, we will follow you the best way we can for the next week. And we keep fingers crossed that you will, get back the 30 minutes and make it safely without any injuries to the finish line. Thank you so much for being here.
Cheers, Chris. Cool. Thanks, man.
Yeah, take care. Bye.
Ja, wie versprochen, fasse ich euch das Interview nochmal in aller Kürze zusammen. Ja, Bradley sagte, seine Rallye war so, am Anfang ist er wirklich sehr, sehr gut gestartet, super ins Rennen gekommen und hat dann sich so ein bisschen auch mitreißen lassen. Er wollte natürlich die Pace mitgehen und hat dann doch den einen oder anderen Navigationsfehler gemacht, hatte da noch einen blöden Sturz dabei, aber bis auf ein paar Prellungen, Abschürfungen und so ist ihm da Gott sei Dank nichts passiert, aber generell fühlt er sich gut, war so ein bisschen, ging so ein bisschen Schnupfen durchs Fahrerlager, aber hat er gemeint, na, das hat ihn jetzt nicht so gestört. Auf der 48-Stunden-Chrono-Stage war so die große Herausforderung, die richtige Balance zu finden zwischen wie viel pushe ich und manage ich meinen Sprit, denn lieber ankommen als liegen bleiben und dann auszuscheiden eventuell oder viele Stunden Zeit zu verlieren. Und für die zweite Phase des Rennens ist ganz klar sein Ziel, fokussiert wirklich jetzt anzugreifen, zu pushen, allerdings sich da auch ein bisschen mehr auf die Navigation zu konzentrieren, also eher im mentalen Bereich, Navigationsbereich zu pushen und da wirklich anzugreifen und dann noch in die Top 10 zu fahren. Das ist so gut eine halbe Stunde, die er da aufholen muss, das ist natürlich schon einiges, allerdings auch nicht unmöglich. Was für ihn super war, einfach zu sehen, dass rein fahrerisch die Pace, die ist da bei ihm absolut, also da kann er mithalten mit den Werksfahrern. Es ist jetzt einfach noch die Navigation und das ist natürlich zum einen, muss man sagen, bei der Dakar so schwierig wie noch nie, das hat er auch nochmal betont, dass mit allen, die er spricht, dass das wirklich eine verdammt harte Dakar ist, auch sein Papa, der dabei ist, Alfie Cox, der die Dakar wirklich noch so aus ihren Ursprüngen kennt, wo sagt, klar, es ist ein anderes Rennen, aber auf dem Niveau von der Härte der Dakar ist das dieses Jahr wirklich schon außergewöhnlich. Aber ansonsten fühlt er sich gut, fühlt sich sehr wohl auf dem Bike und wird da diese Woche dann angreifen, angasen und auf jeden Fall gucken, was da noch geht. Und ich denke, das passt erstmal so. Das sind wirklich die wesentlichen Punkte, über die wir gesprochen haben. Ach ja, nein, ganz zum Schluss. Ich habe ihn noch gefragt, ob er denn jetzt so Bushcraft-YouTube vielleicht noch macht oder so, ob er auf den Geschmack gekommen ist vom Campen. Er hat gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Überhaupt nicht seine Baustelle, vor allem jetzt, nachdem sie auf diese 48-Stunden-Chrono-Stage, es hieß eigentlich, sie bekommen Isomatten, haben keine bekommen und mussten dann im Schlafsack auf dem Boden schlafen. Das reicht erstmal wieder an Camping für ihn, da sind doch Hotels oder zumindest ein Campervan deutlich lieber und er bleibt da im Bereich Clamping unterwegs. Das soll es erstmal gewesen sein, ich hoffe, euch hat das Interview gefallen und dann würde ich sagen, das nächste Mal haben wir dann wahrscheinlich Jaron Moore hier im Interview, Südafrikaner, und alle Infos dazu gibt's dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut.
Radio Decker FM.